Ja, schönes Lied, gell? Nichts habe ich zu bringen, so stehe ich hier. Alles Herr bist du und darauf soll auch heute Morgen alles ausgerichtet sein auf unseren Herrn Jesus Christus. Erstmal einen schönen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, in der Früh hierher zu kommen. Schön, dass ihr auch aus dem Urlaub euch die Zeit genommen habt, eben nicht liegen zu bleiben, sondern zu schauen, was hat mir der Herr, was hat Gottes Wort mir zu sagen, was kann es mir weiterhelfen im Leben oder wo kann ich mit meinen Gaben dienen. Ich möchte heute einen Text lesen aus dem Timotheusbrief, aus dem ersten Timotheusbrief vom Kapitel 2 weg. Wer mitlesen mag, der kann gerne seine Bibel aufschlagen. Da heißt es, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Timotheus ist hier in Ephesus und die Gemeinde von Ephesus wurde wahrscheinlich von Aquila und Priscilla damals gegründet und Paulus war dort auch schon zugegen und hat auch einen Brief in diese Gemeinde geschickt. Es ist eine geraume Zeit vergangen und es sind in die Gemeinde Lehrer reinkommen, die angefangen haben, nicht mehr Christus allein zu verkündigen, sondern das Gesetz zu verkündigen. Es sind Lehrer reinkommen, die ihn durcheinander reinbracht haben in die Gemeinde und Paulus, am Anfang lesen wir das, möchte, dass Timotheus hier in diese Gemeinde wieder eine Ordnung reinbringt. Und beschreibt es dann im Kapitel 1, Vers 3 so, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Also Paulus sollte bleiben und hier eine Ordnung aufbauen und die Gemeinde wieder zur Ruhe bringen. Und er sagt in dem Kapitel auch, dass er kämpfen soll, dass er darum kämpfen muss für diese Gemeinde, für die Wahrheit und dass er den guten Kampf kämpfen soll. Darüber habe ich die letzten Male schon gesprochen. Und jetzt ist das ganze, der ganze Tumult irgendwie zusammengefasst worden und jetzt stehen die Brüder da und sagen, und jetzt, wie machen wir weiter? Wie sollen wir jetzt weitermachen? Und das finde ich außerordentlich interessant, wenn ihr in euer Wort reinschaut, womit sollen sie anfangen, die Brüder? So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagung darbringe für die Geschwister. Was steht bei euch im Text? Für alle Menschen. Vielleicht waren jüdische Lehrer da, die gesagt haben, für die Heiden, die sind verachtungswürdig. Für die kann es niemals sein, dass das Wort Gottes ihnen dargelegt werden soll. Vielleicht sind es Feinde gewesen. Aber hier sagt er, für alle Menschen. Und sie sollen beginnen mit Gebet. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, fang an mit Gebet. Wenn du da stehst, vielleicht nicht weiter weißt, oder vielleicht bevor du etwas anfängst, bei mir ist meistens andersrum, ich weiß nicht mehr weiter, und denke mir, jetzt könnt ihr vielleicht mal beten, gell? Vielleicht kennst du das. Fang an mit Gebet. Das einfach mal fürs Grobe. Aber hier geht es um eine Gemeinde, die ihren Dienst wieder neu anfangen soll mit Gebet. Und ich fand es so schön, als ich wusste ja, dass ich heute zum Predigen dran bin, sage so, Herr, ich weiß gar nicht, worüber ich heute reden soll. Und ich habe bloß gewusst, ich habe das letzte Mal aufgehört hier bei Kapitel 1, Vers 20. Und dann fange ich an zum Lesen, dann sage ich, Mensch, Herr, danke, das passt ja super, weil wir fangen auch jetzt nach den Ferien wieder an mit einer Gebetswoche. Die Gemeinde versammelt sich eine Woche in ein paar Tage zum Gebet. Und ich habe mir gedacht, boah, Herr, wie du vorbereitest. Und genauso möchte ich auch Mut machen, jetzt durch das Wort, was ich euch weitergeben möchte, möchte euch Mut machen, euch darauf einzulassen, hinzukommen, die Gemeinschaft im gemeinschaftlichen Gebet auch zu suchen, um den Herrn zu suchen. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte, Danksagung darbringe für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Wir haben jetzt bei uns hier in Deutschland keinen König, aber wir haben sehr wohl eine Regierung, die vieles in der Hand hat, die auch unser Leben mehr oder weniger, die Gestaltung unseres Lebens in der Hand hat, wie sie in ihrer Regierungsarbeit, ja, wie sie arbeiten. Und Gott hat ein bestimmtes Ziel damit auch, warum wir für sie beten sollen, warum wir uns einfach auch hier auch für die Führungspersonen vor Gott verwenden sollen. Er sagt unten, damit wir ein stilles Leben führen können, in Gottesfurcht, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ja, heißt es jetzt, dass es mir, ich rede jetzt mal in Jugendsprache, dass wir es chillig haben, also dass wir es gelassen haben und keinen Kampf haben und nicht mehr arbeiten müssen. Ist das vielleicht das Ziel des Ganzen? Nein. Damit wir ein gottesfürchtiges und ehrbares Leben führen können. Gottesfürchtig, die Ziele Gottes im Augen zu haben, mein Leben danach auszurichten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mich dafür zu verwenden. Ehrbar, ein ehrbares Leben. In Römer 12, Vers 17 heißt, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Fleißig sein, freundlich sein, hilfsbereit, mal zuhören und so weiter. Ein ehrbares Leben führen können. Ein stilles Leben. Was ist denn das Gegenteil von einem stillen Leben? Ich finde es so schön, wenn man einen Bach anschauen kann. Und am Bach siehst du so schön die Unterschiede zwischen still und unruhig. Da kommen Steine und dann wälzt sich alles auf und man hat Tumult und man weiß gar nicht, da ist keine Ruhe da und man kann da auch nichts stehen lassen, weil es ein Durcheinander gibt. Auf einem stillen, ruhigen Bach fließt still hin, ein Boot kann ruhig fahren, ein stilles Leben führen, wo du nicht in der Hetze bist. Können wir uns heute hier versammeln oder werden wir gleich verfolgt? Dürfen wir das sagen? Dürfen wir das Wort Gottes ohne Anfechtung jetzt so weitergeben? Ein stilles und ruhiges Leben führen, weil dieses auch zum Segen für deinen Nachbar ist und zum Segen ist für die um dich her, die Gott nicht kennen oder ihn auch ablehnen. Für alle, die in hoher Stellung ist. Wer ist denn bei uns in der Stadt in hoher Stellung, wenn wir mal schnell so zusammensammeln? Mir fällt euch ein. Bürgermeister, jawohl, dann haben wir nur Polizei, genau. Stadträte, genau. Sie haben eine hohe Stellung, die letztendlich von Gott eingesetzt sind. Und er ermutigt uns, dass wir für diese Menschen auch beten. Und ich weiß, es sind einige von euch da, die tun das auch immer wieder. Und wir hören es auch im Gottesdienst immer wieder. Und das ist richtig und gut. Wir sollen der Stadt Bestes suchen, da wo wir sind. Und um der Stadt Bestes zu suchen, ist es auch gut, für die Menschen zu beten, die der Stadt vorstehen. Hier steht zum Beispiel auch nicht, betet für alle, die einen geraden Weg gehen. Da steht auch nicht, betet für die, die es alles richtig mit Gott machen. Sondern da steht nur, betet für sie. Und der kann so schräg sein wie nochmal was. Und das kennen wir. Leute, da wo man denkt, oh, wenn der jetzt rankommt, wie soll das gut gehen? Aber das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, für diese Menschen im Gebet einzustehen. Weil es auch dein Herz verändert. Was hier sofort auffällt in dem ersten Vers ist, dass hier vier verschiedene Arten von Gebet aufgezeigt werden. Da haben wir das Bitten. Bitten, das ist das, wo man für jemand, der in Not ist, einsteht oder wo du auch für dich selber in Not oder Bedrängnis bittest, etwas zu haben, weil dir etwas fehlt. Es können alles Mögliche dir fehlen, gell? Es kann dir Ruhe fehlen oder Jakobusbrief, es fehlt dir, es mangelt dir an Weisheit. Wie gehe ich mit der oder der Person um oder wie soll ich mich in der Situation verhalten? Gell? Dann haben wir die Gebete, das Reden mit Gott über eine Person oder für eine Person. Das ist sehr interessant, wenn wir da mal gemeinsam den Jakobusbrief Kapitel 5 aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Ich lese euch vor von Vers 13 weg. Wir haben das auch letztens im Gebet am Mittwoch uns darüber unterhalten. Das Gebet. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir finden auch in den Evangelien immer wieder die Aufforderung von Jesus selber zu bitten und zu ihm zu kommen im Gebet. Ich finde es hier auch sehr interessant, das zu lesen. Vers 14, ist jemand von euch krank? Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten. Hier wird nicht ein großes Aufsehen gemacht oder wir holen jetzt alle zusammen und beten für den, sondern es läuft in einer Stille ab, wo ein paar Leute hier sind, wo die Ältesten zu ihm gehen und für ihn beten. Und das Interessante ist, er lässt die Ältesten rufen, weil er im Glauben auf das Wort Gottes sich stützt und sagt, Herr, du weißt um meine Krankheit und du hast hier Hilfe zugesagt. Fürbitte haben wir hier noch. Die Fürbitte ist ein, du betest für jemand. Du hast ein Mitgefühl für jemand, der in Not ist. Und hier haben wir ein Gebet, eine Fürbitte für alle Menschen, für die, die verloren sind, die diese Not haben, dass wenn heute ihr Lebensende ist, dass eine Ewigkeit in der Finsternis auf sie wartet. Ein Herz für die Verlorenen zu haben, eine Fürbitte, ein Mitgefühl für die Menschen. Mitgefühl mit einer Familie, wie wir es letzte Woche gehört haben. Ein Vater, der seine ganze Familie verloren hat. Und es hat auch jemand betet für diesen Mann, dass er Frieden findet. Das war eine Fürbitte für alle Menschen. Egal mal, wo der jetzt steht. Das wissen wir ja nicht. Okay. Und Danksagung. Sagt alle Zeit Gott Dank. Halt, Moment, soll ich hier für alle Menschen Danke sagen? Also mein Nachbar regt mich ziemlich auf, könnt ihr jetzt sagen. Soll ich für ihn Danke sagen? Das sind ja die Anspannungen, oder? Die uns das ja immer schwer machen. Ja, du brauchst nicht Danke sagen für das, was er vielleicht dir Übles tut oder sonst was. Aber für ihn selber, ein Mensch, es ist kein Mensch auf der Erde, der nicht von Gott das Leben erhalten hat. Und wenn der noch so schräg ist, ich finde das sehr herausfordernd, weil du hast so Situationen auch auf der Baustelle. Herr, wie gehst du damit um? Und dennoch ist er ein Mensch, der von Gott das Leben erhalten hat. Deswegen brauchst du ja nicht mit ihm kuscheln, aber du kannst beten für ihn. Oftmals kommt der Gedanke, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Hier in diesem Text findest du zweimal, was der Wille Gottes im Leben ist. Zwei Grundsachen. Gebet für alle Menschen und es ist Gottes grundsätzlicher Wille, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das finde ich ein sehr interessanter Text hier. Das ist gut und angenehm vor Gott, heißt es hier, wenn wir so vor ihn treten, im Gebet einstehen für alle Menschen. Und ich kann mir vorstellen, das war sehr herausfordernd eben hier, sehr herausfordernd für diese Gemeinde hier, die diesen Hintergrund vielleicht hier gehabt hat, dass eben jüdische Lehrer hier waren, die eine Grenze gezogen haben und gesagt haben, hierher und nicht weiter. Alles, was nicht zum jüdischen Volk gehört, was nicht sich dem Gesetz unterwirft, da brauche ich gar nicht drüber überbeten. Okay. Und hier wird auch der Grund zusammengefasst. Hier haben wir auch einen Kern in der ganzen Aussage. Wieso? Warum sollen wir das machen? Hier heißt es in Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es gibt für den Menschen keinen Ausweg. Es gibt für ihn jetzt muss ich ein bisschen rumstellen. Seht ihr da herüben? Seht ihr, ja. Ich möchte euch das mal versuchen, bildlich vorzustellen. Hier oben haben wir Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, deswegen das Dreieck. Von ihm aus geht das ganze Leben. Das werden wir in 1. Mose lesen, wie der David auch vorgestellt hat. Man kann hier sehen, woher kommt das Leben, woher komme ich. Dann sehen wir in 1. Mose auch etwas, da ist schwarz vielleicht besser, blau geht auch. Wo eine Trennung entstanden ist. Der Mensch hat sich entschieden, eigene Wege zu gehen. Sie haben sich entschieden gegen Gott und es entstand eine Trennung. Hier machen wir mal Stahlbeton für die, die sich auskennen. Eine Trennung entstand zwischen Gott und den Menschen, und zwar zwischen allen Menschen. Ich gehe jetzt nur mal aufs ganz grobe Bild. Dann kommt hier ein Mensch zur Welt und da, die sind schon groß, seht ihr, gell? Und jeder geht seinen Lebensbahn voran. Ist ein bisschen schneller, wie auch immer. Aber die Lebensbahn läuft. Hier haben wir den Beginn der Zeit. Für jeden Menschen. Und wer auf dem Bau ist, der kann sich einen Meterstab ausklappen und den Meterstab da mal hinhalten. Und bei circa 80 bis 90 Zentimeter, wenn man jeden Strich als Jahr nehmen, ist bei den meisten Menschen Ende. Und man merkt, vielleicht hier, irgendwie will ich zu Gott. Weil du merkst, in der Früh stehe ich auf, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zwischendurch noch arbeiten, Bett gehen, Frühstück, morgens, mittags, abends, Bett gehen. Wo ist der Sinn in meinem Leben? Kann das denn alles sein? Ich rede jetzt von mir, mir ist es so gegangen. Kann das alles sein, was mein Leben ausmacht? Und der Mensch denkt sich, es muss mehr sein. Und er kommt aber nicht weiter. Es ist eine tiefe Barriere. Da könnte man genauso malen. Oder man könnte auch eine Schlucht malen. Es ist eine tiefe Schlucht, wo der Mensch nicht drüber kann, weil dieses Problem herrscht. Und in dieser Situation leben wir. Der eine, können wir jetzt hier malen, der ist eigentlich vom Lebenswandel ganz okay. Da hat er mal so kleine Fleckle irgendwo. Der andere ist ein schwerer Junge. Der hat hier mal so richtig was auf dem Kerbholz. Beim anderen siehst du es vielleicht nur ganz wenig. Aber er lebt in diesem Raum. Ohne Gott. Und er merkt, hier komme ich nicht weiter. Und dann haben wir eine Situation, hier sagt Paulus, es ist ein Gott. Hoppala, in diese Situation rein. Der Hinduismus zählt circa, man ist sich nicht ganz sicher, zwischen 3 Millionen oder 300 Millionen Götter. Jetzt wird es schwierig, gell? Und auch zur Zeit der Griechen, die Römer und, sehen wir immer Irrlichter. Und vielerlei verschiedene Götter. Könnte man hier überall so Schildlena machen und hallo, ich bin hier. Und der Mensch sucht, weil in seinem Herzen ein Vakuum ist. Ich habe die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, bei jedem Menschen. Die Ewigkeit in ihr Herz gelegt bedeutet, er ist auf der Suche nach, da muss doch mehr sein. Und dann kommt jemand, erzählt vielleicht, hast du schon mal in der Bibel gelesen? Hast du schon mal was von Gott gehört? Ja, ja, Gott schon. Ja, welchen meinst du denn? Ja, aber wir haben ungefähr so, aus meinem Rahmen hätte man jetzt sagen, so und so viele Heilige gehabt. Ich bin aus der katholischen Kirche zum Glauben gekommen. Ja, welchen meinst du jetzt? Ich meine den Gott, weißt du, der Himmel und Erde gemacht hat. Ach ja? Das ist ja interessant. Ich habe mir schon mal gedacht, wer hat denn das alles gemacht? Wenn ein Mensch so weit kommt, boah, da hat Gott schon viel an ihm gearbeitet. Wenn er sieht, es muss jemand da sein, der das alles gemacht hat. Und er steht hier und merkt, so war es bei mir, mein Bruder hat damals gesagt, du liest doch mal 2. Mose, Kapitel 20, die 10 Gebote. Weil ich war eigentlich, haben wir gedacht, eigentlich bin ich schon recht. Gell? Haben wir zwar im Herzen gedacht, Gott ist tot, weil dann habe ich kein Problem, weil 2. Mose, Kapitel 20, das sind die 10 Gebote. Und dann bin ich zu meinem Bruder gegangen, mit so einem Lächeln, habe gesagt, das ist so schwer, das kann kein Mensch halten. Da haben wir gedacht, dann bin ich ja fein raus, wenn es keiner halten kann. Ich habe aber die Tragik dahinter nicht gesehen. Die Tragik ist das, dass du aus diesem Rahmen des Todes nicht rauskommst. Und dein Leben geht weiter. Und deine Lebensbahn endet irgendwie hier unten, Römer Kapitel 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewiger Tod. Hölle. Äußerste Finsternis. Sind wir wieder bei 1. Mose Kapitel 1. Und es war Finsternis auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ein Bereich, wo Gott nicht mehr ist, bedeutet ein Bereich äußerster Finsternis. Und dann kommt in dieses ganze Szenario, ich hole ein bisschen aus, ich möchte einfach dieses Anliegen Paulus euch ans Herz legen. Wieso eifert er so um die Gemeinde? Wieso diese zentrale Botschaft hier, die für alle Menschen gilt? Dann kommt in diese Situation, kommt Jesus Christus rein und das Gesetz hineingeboren. Und wir wissen, hier lässt er sich am Kreuz hinrichten. Er bezahlt eine Schuld. Er fungiert als Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und ich habe in Hiob eine sehr interessante Stelle gefunden. Da heißt es, Hiob Kapitel 33, Vers 22, wer mitlesen möchte. Seine Seele, die Seele des Menschen, naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld für ihn gefunden. Was wird ein Bruder für seinen Nächsten bezahlen? Was will er bezahlen für seinen Nächsten? Denn der Preis des Lösegeldes ist zu hoch. Das ist wie, wenn du einen kaputten Käfer hast und mit dem kaputten Käfer etwas völlig Neues kaufen willst. Funktioniert nicht. Ich versuche es runterzubrechen. Der Preis ist zu hoch für den Menschen. Und er sagt, ich habe ein Lösegeld gefunden. Und als Jesus und Petrus gesagt hat, was das Lösegeld ist, war er entsetzt und Petrus hat ihn beiseite genommen und hat gesagt, das widerfahre dir auf keinen Fall. Heute Morgen haben wir gelesen, die Situation auf Gethsemane. Der Herr ringt im Gebet, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wird, weil dieses Lösegeld, was er gefunden hat, er selber ist. Aber er weiß, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er ist der einzige Sündlose, er ist die einzige Währung, die vor Gott gilt. Und er hat dein Leben gesehen, er hat dein und mein Leben gesehen und hat gesagt, hier will ich aus Liebe zu dir gehen und das Lösegeld bezahlen. Diese Schuldschrift, die auf deinem Leben steht, die will ich hier bezahlen. Daher der Ausdruck, was Jesus am Kreuz gerufen hat. Es ist vollbracht oder Tetelestai. Es ist bezahlt. Und nun sind hier viele Menschen auf dem Weg. Und allein hier in Kempten haben wir eine Anzahl von, wie groß ist Kempten? Ja, genau. Jede Menge auf jeden Fall. Ist hier auf dem Weg. Und Paulus sagt der Gemeinde, fang an zu beten. Fang mit Gebet an. Jesus sagt dann in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Ho, ist ja jetzt eine Tür, die so auf und zu geht? Nein, er ist die Tür, die zum Leben führt. Ein Mensch muss von ihm erfahren. Und hier und nur hier am Kreuz wird der Weg in die Ewigkeit, jetzt nehmen wir aber andere Farbe, schöne, na grün, nur hier ist der Weg für die Ewigkeit. Ich will, dass sie Leben haben. Ich will, dass sie Leben in Fülle haben. Und der Mensch kommt, wir nehmen jetzt ihn hier. Er war auf der Suche schon, schier verzweifelt, hört von Jesus. Wie hört er von Jesus? Von denen, die ihn kennen. Kennst du Jesus, dann kennst du den Weg für deinen Nachbarn, für deinen Freund zum Leben. Und sag du, hier musst du hin und das Kreuz mit all deiner Schuld. Und der Mann steht hier und hat hier seine Schuld und bekennt sie vor Gott, weil mehr bleibt ihm nicht übrig. Dass dein Herz erkennt, ich bin verloren ohne dich. Und lädt seine Schuld hier ab. Jetzt hat er seine Schuld los, aber lebt nur nicht. Vielleicht hast du deine Schuld schon Jesus bekannt. Und er möchte, es ändert sich nichts. Und er sagt hier, Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Er sagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Sei du Herr in meinem Leben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein und können fröhlich hier über diese Brücke, wenn wir das so schick hier malen, über den Abgrund rein in die Ewigkeit. Er hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Nur in Christus, daher ihn aufgenommen hat. Ich bin das Brot des Lebens. Jetzt sind wir wieder beim Gebet. Du bist hier fröhlich unterwegs mit deinem Herrn und sagst, Mann, jetzt malen wir da mal so einen Felsblock hin. Jetzt habe ich wieder richtig Murks baut. Jetzt habe ich mich wieder versündigt. Bin ich jetzt plups wieder hier rübergeschmissen? Nein! Du kommst den Weg hier nicht weiter. Der Herr geht, sage ich mal, ein Stück weit jetzt nicht weiter in deinem Lebensbahn, dass du Erfahrungen mit ihm machst. Diese Situationen sollen dich wieder zu ihm führen und ehrlich sein zu ihm. Herr, ich kann's nicht. Ich merke, ich kann's nicht. Herr, du weißt, irgendwie will ich's auch nicht. Aber ich weiß, es wäre gut, wenn ich mich mit dem versöhne, zum Beispiel. Mein Arbeitskollege. Letztens angerufen. Sag ich, okay, tut mir leid, ich war echt am Donnerstag vollbockig zu dir. Entschuldige. Aber bis du mal dabei kommst, weißt, dass dein Herz so ist, dass du sagst, okay, Herr, ich möchte mit reinem Herzen vor dir sein. Mein Weg soll gerade sein. Er zeigt dir nach und nach auf, wo er dich verändern will. Wohlgemerkt, er verändert dich und bringt dich auch dazu, dass du hingehst und um Vergebung bittest bei dem einen oder anderen. Er geht auch mit dir den Weg, wenn du was verbockt hast. Okay. Aber es macht dich frei und froh, weiterzugehen. Es ist wichtig auch für uns als Gemeinde und auch für uns, wenn wir ins Gebet gehen. Wir können nicht erwarten, dass Gott Großes tut, wenn wir nicht bereit sind, unsere Kleinigkeiten oder auch mal, ja, sich von unseren Sünden abzuwenden. Von das, was uns lieb geworden ist, wo wir nicht mehr Christus im Mittelpunkt haben, sondern vielleicht meine Hobbys, meine Bequemlichkeit, ich liege so gerne auf der Couch. Das ist einfach so. Ich rede einfach von mir. Jeder bei euch weiß, was ihn angeht. Oder das ist mein Stolz und ich will, dass es nach meinem Ding geht und nicht, was die anderen sagen. Jeder von uns weiß, wo er Mühe hat. Oder vielleicht wirklich auch das, dass du hingehen musst und dich mit jemandem versöhnst. Vielleicht hast du geklaut und du musst Dinge zurückgeben. Mir ist es so gegangen. Ich musste hingehen und Dinge wieder gut machen. Dass dein Weg frei ist, mit dem Herrn zu gehen. Dass du fröhlich den Weg gehen kannst und nicht kraftlos bist. Letzter Vers. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Könnt ihr noch? Ja. Ohne Zorn und ohne Zweifel. Heilige Hände. Hier ist eine gute Anleitung für euch, der Epheserbrief. Und zwar Epheser Kapitel 4, 25 bis 32. Vielleicht mag gerade jemand den vorlesen, laut und deutlich. 25 und 32. Heilige Hände aufheben. Super, Robert, vielen Dank. Es ist ein guter Maßstab, sich dieses Wort immer wieder mal vor Augen zu halten, weil wir alle, so wie wir da sind, fallen immer wieder in das eine oder andere rein. Als Jesus den Jüngern die Füße wusch, kam er zu Petrus und boah, für Petrus war das, Herr, also du wäschst mir nicht die Füße. Also mir wäre es genauso gegangen, spätestens wenn du aus den Arbeitsschuhen rauskommst. Da macht jeder einen Bogen. Bei Tochter lacht schon, die weiß es. Weil es ihm unangenehm war. Weil er selber darum weiß, wir können ja die Hände waschen, arbeitet vieles. Und er sagt, dann sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Hier geht's nicht um die ganze Sündenvergebung, sondern die Gemeinschaft fehlt. Und dann sagt Petrus, boah, mit dir will ich zusammen sein. Ja, dann alles, dann wasch mich komplett, weil ich hab dich lieb. Und dann sagt Jesus hier ein ganz wichtiges Wort. Ihr seid schon rein um das Wort, das ich zu euch geredet habe. Aber ihr habt es nötig, dass euch die Füße gewaschen werden, weil du unterwegs bist. Und wenn du unterwegs bist, dann läufst du von einem Fettnäpfchen manchmal zum anderen. Und du ziehst deine Schuhe aus, bevor du in die Wohnung gehst. Über den Teppich läufst, Entschuldigung. Das war jetzt Baustellending. Und das ist das, was wir nötig haben. Darum auch im Jakobusbrief. Bekennt einander die Sünden. Einander sucht ihren Bruder, eine Schwester und geht zu ihr und sagt, hier habe ich echt Mühe. Ich habe meinen Jesus lieb. Und ich will ihm nachfolgen, aber hier habe ich Mühe. Bitte bet für mich. Hilf mir, dass ich da loslassen kann. Vielleicht lebst du in einer Beziehung zusammen. Nicht verheiratet und so weiter. Schwierige Dinge, da rauszukommen. Wenn ich jetzt eine klare Sache mache, dann muss ich jemand irgendwie im Stich lassen und so weiter. Such jemand, mit dem du beten kannst. Weil es geht um das große ganze Ziel. Dein Leben endet beim Herrn, wenn du sein bist. Und für jeden Menschen, überall, gibt es nur diesen einen Weg. Und die Gemeinde ist stark, wenn sie ins Gebet geht, im Vorfeld auch sagt, Herr, ich habe mich hier versündigt oder ich bin eigensinnig gewesen oder mir ging es nur um mich. Das sind einfach Blocker, die dich langsam machen. Paulus sagt mal, die Sünden, die uns verstricken. Ich habe mal hier zwei Jugendliche gefesselt und die mussten ein Wettrennen machen. Einen habe ich gefesselt, den anderen habe ich so rennen lassen. Wer war der Schnellere? Na klar, der ohne Fesseln, gell? Und dann hat der eine einen schweren Koffer tragen müssen, belastet, weißt, bis oben hin. Wer war schneller, der ohne Koffer oder der mit? Ja, logisch, der ohne. Und so ist das Stück weit in unserem Leben auch. Die Lasten, die wir mittragen, die uns auch davor hindern, mit frohem Herzen vor Gott zu treten und sagen, boah, ich find's so schön, mit dir zusammen zu sein. Die dir die Kraft geben, dieses Miteinander mit ihm zu suchen. Genau. So hat Paulus das hier ins Zentrum gebracht. Und es ist ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihr habt es lange ausgeharrt. Ein kleines Mädchen ging mit in der Gebetsversammlung. Die Gemeinde hat sich beschlossen, wir wollen gemeinsam beten. Wofür will die Gemeinde beten? Für Regen. Wir haben so eine Dürre und wir haben so eine Dürre erlebt, gerade eben erst. Und dann sagt das Mädchen, oh, ich komme mit. Und die Mama sagt, das Mädchen kommt mit. Und dann sagt die Mama, hey, warum hast du einen Regenschirm dabei? Ja, wir wollen doch um Regen beten. Dieses kindliche Herz hat es genau ausgedrückt, dass die Gemeinde von Gott viel erwartet, dass es regnet, wenn wir um Regen beten. Psalm 27 noch zum Schluss, Vers 8. Mein Herz hält dir dein Wort vor, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Und das ist das Anliegen hier von David gewesen, weil es Gottes Anliegen war, suchet mein Angesicht. Und David hat gesagt, das will ich tun, dein Angesicht will ich suchen. Und das möchte ich dir für diese Woche auch wünschen. Und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Wer nur Gebetsimpulse braucht hier, ist ein bisschen schlecht kopiert. Da geht's einfach um so Fragen, falsch beten oder Hilflosigkeit und so weiter und so weiter im Gebet. Ich werde es hinten auslegen. Es soll euch zur Hilfe sein und zur Ermutigung. Danke.